Okay, wer von euch ist bereit für eine kleine Challenge? Ein Freiwilliger. Jeder von euch ist geeignet. Wer ist bereit? Ja? Monika, komm nach vorne. Monika, wir haben ein Problem. Wir haben hier ein richtig schönes Teelicht. Ganz klassisch. Wir würden das wunderbar gerne anzünden, aber wir haben keine geeignete Auflagefläche. Alles, was wir haben, ist der Teil eines Klappstuhls. Das ist von so einem Campstuhl. Da gibt es noch ein Sitzteil dazu und das kann man dann so einklemmen. Und dann kann man sich hier wunderbar draufhocken und das Teil ist die Rückenlehne. Habe ich unten aus dem Lager hervorgeholt. Das ist alles, was wir haben, um das Teelicht da irgendwie hinzubringen. Aber eine kleine Hilfe gebe ich dir noch mit. Und zwar habe ich hier noch Reisnägel gestern gekauft. Und deine Aufgabe ist jetzt, hier mit diesen Reisnägeln, die gebe ich dir schon mal in die Hand, dieses Teelicht irgendwie an diese Rückenlehne zu montieren, dass ich es dann anzünden kann und wir uns an diesem schönen Kerzenlicht erfreuen können. Nee, das muss senkrecht sein. Wow, nicht schlecht. Jetzt verbrenne ich meinen Finger. Du traust unserem Feuerzeug nicht. Danke. Sehr gut. Nicht schlecht. Genau. Sehr gut gelöst. Das Experiment wurde schon von Universitätsprofessoren mehrfach durchgeführt. Und die sind so vorgegangen. Die haben nicht nur eine Person rausgeholt aus ihren Studenten, sondern viele, um da einfach eine Aussagekraft treffen zu können, und haben die in zwei Gruppen eingeteilt. Der erste Gruppe haben sie gesagt, Leute, wir geben euch ein Problem und wir stoppen die Zeit. In wie viel Zeit schafft ihr es, dieses Kerzenlichtproblem zu lösen? Die andere Gruppe sind hingegangen und haben gesagt, hey, wir geben euch eine Aufgabe und ihr löst es. Und wenn du unter den schnellsten 25% bist, kriegst du $5. Wenn du der Schnellste bist, dann kriegst du $20. Und als Student ist man natürlich gerne bereit, diesen extra Groschen sich zu verdienen mit ein bisschen Aufwand. Und interessanterweise, wer glaubt ihr, welche Gruppe war schneller? Die Bezahlte? Die andere? Okay, jetzt würde mich interessieren. Hebt mal die Hand, wer von euch glaubt, dass die Gruppe schneller war, die dafür Dollars bekommt? Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, okay, sagen wir 15. Wer von euch glaubt, dass die andere Gruppe schneller war? Ja, das sind 2, 3, 5, boah, sagen wir mal ein bisschen mehr, sagen wir mal 20. Okay, die Lösung ist, die Gruppe, die kein Geld bekommt, ist immer die schnellere. Im Durchschnitt schaffen es die in 3,5 Minuten weniger. Warum? Genau, das ist die Frage. Nein, jeder muss die Aufgabe einzeln lösen und dann wird die Zeit gestoppt und dann der Mittelwert errechnet. Ja? Ja? Ja, geht voll in die richtige Richtung. Hier in dem Fall war es jetzt noch so, Monika hat es geschafft, dass sie einfach den Reisnagel durch das Blech von der Kerze durchsteckt. Auf dem Video, das ich mir dazu angesehen habe, war das eine Kerze, die war hoch und dünn. Da war kein Blech außenrum. Das heißt, dieser Trick hat nicht funktioniert. Die hatten das so bekommen, die haben so eine Blechschüssel, ähnlich wie diese Schachtel bekommen, mit noch viel mehr Reisnägeln drinnen. Und der Trick war dann zu checken, oh, ich kann ja einfach alle Reisnägel ausleeren und dann die Blechschachtel an die Wand nageln und dann die Kerze ganz einfach draufstellen. Genau, also einmal um die Ecke gedacht. Und wie du schon richtig gesagt hast, es ist wirklich so, diese 5 Dollar, die da in Aussicht bekommen haben, führt dazu, dass die Kreativität und das Denken wird dadurch einfach stark eingeschränkt. Wenn du keinen Lohn dafür bekommst, einfach nur sagst, boah, ich habe jetzt Spaß daran, dann kann deine Kreativität sich voll entfalten und die Denkweise, dann kannst du auch um Ecken denken und du kommst auf solche trickreichen Ideen. Und die Schlussfolgerung ist die, die 5 Dollar ist einfach ein extrinsischer Motivator. Extrinsisch, kennt ihr wahrscheinlich den Begriff, einfach, das ist von außen, wirkt auf mich ein. Das Gegenteil ist intrinsisch, motiviert zu sein. Ich bin ein cleverer Kerl und denke mir, boah, ich möchte diese Aufgabe lösen, ich will wissen, wie ich das machen kann. Und da spielt es für mich keine Rolle, ob ich dafür Anerkennung, Lob, Geld oder sonst was bekomme. Und wenn ich intrinsisch motiviert bin, dann kann ich eben diese Kreativität und so weiter entfalten. Extrinsische Motivatoren wirken für solche komplexen Aufgabenstellungen eher schlecht. Und das war dann auch die Schlussfolgerung von dem Referenten, von dem Vortrag, den ich mir angehört habe, dass eben extrinsische Motivatoren unsere Fähigkeiten einfach stark beschränken. Und mit diesem Beispiel möchte ich in die heutige Predigt mit euch einsteigen, die ich mit dem Thema überschrieben habe, lass dich enttäuschen. Ich habe vor ungefähr Anfang des Jahres zusammen mit anderen Männern, da wo ich jetzt lebe, angefangen ein Buch zu lesen, das heißt Der geistliche Christ. Und da bin ich jetzt so weit gekommen, wie dieser Einwehrkirchen ist, und da habe ich viel gelernt. Gott hat mir da viele Dinge klarer werden lassen, die ich vorher schon wusste, aber wo ich nicht so richtig den Durchblick darin hatte. Und das, was ich euch heute weitergeben darf, das sind Dinge, die Gott mir gezeigt hat durch dieses Buch und die ich als sehr wichtig für mich erachte. Und deswegen möchte ich die mit euch teilen. Aber schön der Reihe nach, fangen wir von vorne an im ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 7. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Dieses Wort Atem des Lebens, Leben steht im Plural im Urtext, und daraus kann man erkennen, dass Gott uns zwei Arten von Leben eingehaucht hat. Einmal geistliches Leben und einmal seelisches Leben. Und hier an der Stelle möchte ich nur darauf verweisen, dass ich ja später noch weiter darauf eingehen werde. Wichtig hier ist nur, dass wir daran erkennen, als Mensch bestehen wir aus Leib, Seele und Geist. Wobei Geist nicht Gottes Geist ist, sondern unser Geist, den Gott uns geschenkt hat. Und um diese drei Aspekte, Leib, Seele und Geist, noch anschaulicher zu machen, habe ich hier folgende Folie vorbereitet. Diese drei Kreise, das bist jetzt du, und du bestehst aus Leib, Seele und Geist. Und ich habe hier einige Begriffe mitgebracht, und die ordnen wir jetzt mal zusammen diesen drei Kategorien zu. Und ich bin gespannt, wo ihr die auf Anhieb jetzt mal zuordnen würdet. Fangen wir mal an mit Wille. Zu welcher Kategorie, denkt ihr, gehört der Wille? Geist? Seele? Seele ist richtig. Nächster Begriff, Gefühle. Seele, ja. Intuition. Geist, ja. dann der Verstand. Geist höre ich, einmal drüben war Seele. Der Verstand, ja, jetzt geht es nicht weiter, jetzt gehört auch zur Seele. Und jetzt noch das Gewissen und die Kommunion. Wozu gehört das Gewissen? Geist, ja, und die Kommunion, was auch immer sich hinter diesem Begriff verbirgt, gehört auch zum Geist. So. Unser Leib, das ist unser Körper, besteht aus Organen, Muskeln, Sehnen, Herz, Gehirn und so weiter. Stimmbänder, Augen, Sinne, darüber treten wir in Verbindung mit unserer Umwelt. Der Geist, das ist das, was Gott uns geschenkt hat, darin findet, einmal ist da das Gewissen mit drinnen. Durch das Gewissen erkennen wir, was gut und richtig ist, schlecht und böse. Die Intuition, das ist Erkenntnis, die Gott uns schenkt. Die geschieht direkt, da steht, das ist unabhängig von unserem Verstand. Das weiß ich gerade nicht, also ist wieder da, danke. Ja, danke für das Neuformatieren. Das geschieht unabhängig von unserem Verstand. Erkenntnis, die Gott uns schenkt, können wir nicht durch rationales Überlegen. Das Argument führt zu dem und das kann ich jetzt, daraus kann ich schlussfolgern, das. Nee, so nicht. Das ist direktes Erkennen von Dingen. Und die Kommunion, das, dieses Wort, muss ich auch nachschauen, das steht lateinisch communio, Gemeinschaft. Der Autor von dem Buch beschreibt es als Anbetung Gottes. Und da habe ich noch zwei Bibelverse, die ich dazu vorlesen möchte. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Retter. Und das sagt die Maria, als sie schon schwanger war und ihre Schwester Elisabeth besucht hat, die auch schwanger war und die dann prophetisch geredet hat. Und der zweite Bibelvers: Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Einfach zwei Bibelverse, die das anschaulicher machen. Der Verstand, das sind Gedanken, unser Intellekt, Weisheit. Ohne Verstand ist der Mensch unvernünftig. Könnte man sogar dumm nennen oder einfältig. Und Gefühle, das ist glaube ich auch klar, Zuneigungen und Abneigungen. In unserer Seele, da befindet sich unser Eigenbewusstsein, unsere Persönlichkeit. Ich hatte schon gesagt, über den Leib, unseren Körper, treten wir in Kontakt mit unserer Umwelt, unseren Mitmenschen und über unseren Geist. Das ist der Kanal hin zu Gott. Vorhin habe ich schon erwähnt, Gott hat uns ein seelisches und ein geistiges Leben geschenkt. Und gerade haben wir über Körper, Seele und Geist gesprochen. Und mit dem im Hinterkopf wollen wir jetzt aus 1. Mose Kapitel 2 ein Kapitel weitergehen und uns den Sündenfall genauer anschauen. Satan hat die körperlichen Bedürfnisse von der Eva genutzt als Angriffspunkt. Nachdem er zu Eva geredet hat, lesen wir, Moment, so. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und da es eine Lust für die Augen war. Augen, das ist ein Teil vom Körper, und eine Lust, das ist eine Zuneigung. Da hat der Satan angesetzt. Und dann ist er weitergegangen und hat mit einer verdrehten Wahrheit ihren Verstand getäuscht und die Eva ist darauf eingegangen, sie ist leider darauf reingefallen, und dann hat sie gesündigt. Das heißt, der Satan wirkt immer von außen nach innen. Er nutzt körperliche Bedürfnisse, um Zugang zu unserer Seele sozusagen zu gewinnen und uns dazu zu bringen, dass wir unseren Willen, unseren körperlichen Bedürfnissen unterordnen. Spannend war für mich auch zu erkennen, dass der Adam nicht getäuscht wurde. Adam hat nicht aufgrund von einem unklaren Verstand geurteilt, sondern er ist auf seine Gefühle eingegangen, der Eva gegenüber. Und deswegen hat er die Frucht von ihr angenommen und gegessen. Er hat also ganz bewusst gesündigt, weil er sich seinen Gefühlen untergeordnet hatte. Satan möchte uns dazu verleiten, uns gegen unseren Geist aufzulehnen, sodass unsere Verbindung zu Gott unterdrückt wird. Oft oder immer wieder gebraucht der Satan eben körperliche Aspekte, um uns dazu bewegen, dass wir uns unserem Geist nicht mehr unterordnen, sondern dass die Seele sich dem Körper unterordnet. Insofern ist quasi der Zugang zu Gott, der Geist im Inneren von uns, der ist unterdrückt und unsere Seele, da wo sich unser Bewusstsein befindet, da wo wir quasi drin leben, wo wir uns befinden, das ordnet sich dem Leib unter. Und so wurde Gottes Ordnung, auf die ich gleich eingehen werde, umgedreht. Und das ist seelisches Leben. Der Geist geriet unter die Herrschaft der Seele. Gott geht anders vor. Gott wirkt von innen nach außen. Er erleuchtet unseren Verstand. Er schenkt uns klare Sicht auf Dinge durch Erkenntnis. Da steckt wieder die Intuition drinnen. Und möchte uns dazu bringen, dass wir durch unseren Willen unseren Körper der Seele unterordnen und der Seele dem Geist unterordnen. Der geistliche Mensch ist gänzlich von Gott abhängig. Er ist völlig zufrieden mit dem, was Gott einem schenkt. Ganz besonders auch mit Erkenntnis. Ich möchte jetzt nochmal zusammenfassen. Gottes Ordnung sieht so aus. Der Geist ist wie eine Herrin. Die Seele ist wie ein Verwalter, der ausführt, was die Herrin ihm sagt. Und der Leib ist dann der Diener, der dann tatsächlich die Arbeit ausführt. Und da sehe ich einen Vergleich zu dem Spiel, was wir als Einstieg hatten. Für mich kommt es so vor, wie Versuchungen, wenn Satan auf uns einwirkt, wie wenn das so extrinsische Motivatoren sind, die unsere Denkweise einschränken, die uns irgendwie in so einen Tunnel reinbringen, wo wir Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht tun möchten. Wo wir uns unseren körperlichen Bedürfnissen, Lüsten unterordnen und denen dienen, obwohl wir es bei klarem Verstand eigentlich nicht tun wollen würden. Und wenn Gott in uns wirkt, dann sehe ich darin sowas wie ein intrinsischer Motivator. Da lebe ich auch von innen nach außen heraus und kann diese ganze Fülle, die Gott dann schenkt, in der kann ich dann leben. Und dann bin ich nicht eingeschränkt von außen, bin ich nicht in irgendeinen Kanal gezwungen, sondern kann diese ganze Fülle einfach ergreifen und nach außen hin tragen. Am besten dienen wir Gott, wenn wir von innen heraus leben. Und damit haben wir uns schon dem Hauptteil "Lass dich enttäuschen" genähert. Und den möchte ich mit dem griechischen Wort Sarx beginnen. Wer von euch hat dieses Wort schon mal gehört? Und weiß die Bedeutung? Sarx, S-A-R-X. Sarx steht für Fleisch. Und die Bibel gebraucht dieses Wort für verschiedene Bedeutungen. Heute möchte ich den Aspekt mit diesem Wort Fleisch verbinden, diese umgedrehte Ordnung, dass wir nicht aus unserem Geist heraus leben, sondern dass wir uns unseren körperlichen Bedürfnissen unterordnen. Und ich möchte, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Wir sündigen nicht. Moment, wie wollte ich das sagen? Wir sündigen, weil wir fleischlich sind. Es ist nicht so rum, dass wir fleischlich werden durch Sünde. Und das wird geschieht durch die Geburt. Es gab den Sündenfall ganz am Anfang und alle Menschen, die danach geboren werden, werden in diesem Fleisch geboren. Da stecken wir voll drinnen und können nicht raus. Und deswegen sündigen wir. Und der zweite Vers: Die aber im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Da sehe ich ein wirklich auswegsloses Problem. Wir sind im Fleisch geboren, deswegen sündigen wir, können so Gott aber nicht gefallen. Wie können wir Gerechtigkeit erlangen? Wie können wir da rauskommen? Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Paulus nimmt hier keinen Blatt vor den Mund. Das sexuelle Unmoral und Ausschweifungen, dass wir darin Gott nicht gefallen können, ich glaube, da wird niemand das leugnen. Aber vielleicht geht jetzt der Gedanke durch den Kopf, ja, völlig klar, das sind auch wirklich krasse Beispiele, die Paulus da nennt. Aber ich kenne Menschen, die sind nicht gläubig, aber die leben echt anständig. Und ich kenne diese sogar so weit, dass ich sagen kann, deren Verhalten unterscheidet sich eigentlich kaum von meinem Verhalten. Von außen aus gesehen leben die anständig, vernünftig, beherrschen sich, sind freundlich, helfen anderen Menschen, sind liebevoll, erziehen ihre Kinder gut. Was ist mit denen? Warum erkennt Gott es nicht an? Und damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt sind und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Das bringt es nochmal aus dem Punkt. Wenn ich fleischlich lebe, dann kann ich mich auch anstrengen und kann versuchen, Gottes Gebote zu erfüllen. Und da kann ich weit kommen. Beispiele kennt jeder von uns. Anständige, vorbildliche Menschen, obwohl sie nicht an Gott glauben. Aber trotzdem kann man aus dem Fleisch heraus nie Gottes Maßstab erfüllen. Egal wie gut ich lebe, ich werde immer irgendwo an einen Punkt kommen, wo ich Gottes Gebote übertrete. Und das muss so sein. Es geht nicht anders, weil wir im Fleisch geboren sind. Wir stecken in dieser Natur drinnen. Das fleischliche Leben ist wie eine Sackgasse. Fleischlich zu leben führt uns nie hin zu Gott, lässt uns nie gerecht werden. Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen, schreibt Paulus in Galater. Das ist der Ausweg. Fleischlich, Sackgasse. Wir müssen raus. Wir müssen geistlich leben. Wir müssen in diese neue Ordnung eintreten, die Gott für uns vorbereitet hat. Wo wir uns unser Bewusstsein befindet sich in unserer Seele. Wir müssen uns dem Geist unterordnen und uns darin üben. Und wir müssen uns in diese Ordnung einfinden, dass auch unsere körperlichen Bedürfnisse uns unterstehen und wir unterstehen dem Geist. Das ist der Ausweg. Das ist die Hoffnung. Die aber dem Christus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Gott will nicht, dass wir fleischlich leben und versuchen, uns darin täglich zu verbessern, disziplinierter zu werden und so weiter. Er hat für unser Fleisch keine Zukunft. Deswegen müssen wir das einfach sein lassen. Wir dürfen das und wir sollen das. Wir sind dazu befähigt, dass wir unser Fleisch kreuzigen, dass wir es töten. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, Christi Todes, So werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch, dieses sündige Wesen und dieses Wesen, das so leicht der Sünde verfällt, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Da kommt auch schon dieses neue Leben vor. Diese neue Ordnung Gottes, das ist was Wunderbares. Das ist die Fülle, in der wir leben dürfen. Und wenn ich jetzt so zurückschaue auf dieses letzte Dreivierteljahr, wo ich dieses Buch jetzt lese und wo Gott mir einiges zeigt, da war für mich eine Schlüsselerkenntnis zu sehen, dass selbst gute Werke Gott nicht gefallen, weil es nicht aus dem Geist herauskommt, weil es aus dem Fleisch kommt. Das ist das, wo Gott drauf schaut. Er schaut nicht, ob jetzt ein Werk von uns gut oder schlecht ist, sondern wo es herkommt. Der Ursprung zählt. Und das war für mich, dadurch bin ich frei geworden von einem Druck, wo ich gemerkt habe, ich habe versucht, immer, oder mir war wichtig, dass ich auch in Situationen richtige Entscheidungen treffe, dass ich mit Menschen richtig umgehe. Und ich bin frei geworden von diesem Druck, weil ich gemerkt habe, aus mir heraus kann ich das nicht vollbringen, das funktioniert gar nicht von Grund auf. Es kann gar nicht klappen. Und das habe ich vorher auch schon gewusst irgendwie. Aber durch dieses Buch wurde mir das noch viel klarer. Hätte mich zum Beginn des Lesens von diesem Buches als geistlicher Christ eingeschätzt, habe ich erkannt, dass das noch nicht so war. Zumindest nicht in puncto geistliche Erkenntnis. Es gab Dinge, wo ich mich im letzten Dreivierteljahr beschäftigt habe, wo ich ganz klar gemerkt habe, ich habe versucht, mit menschlichem Verstand, den ich habe, den Gott mir geschenkt hat, der gut ist, geistliche Erkenntnis zu erlangen. Was Gott mir durch Intuition einfach zeigen möchte, habe ich versucht, rational irgendwie dahin zu kommen. Aber so funktioniert das nicht. Nun ist für mich der erste Schritt, dass ich mit Geduld und Hoffnung darauf warte, dass Gott mir in wichtigen Punkten und auch sonst einfach Dinge zeigt. Und das war für mich wie eine Enttäuschung. Ich war getäuscht. Ich habe mich nicht auf Gott eingelassen, weil es mir in dem Moment nicht so klar war, dass es gerade so ist. Und Gott hat mir diese Täuschung weggenommen. Und da bin ich so froh und es fühlt sich so viel besser an, auf Gott zu warten, auf Erkenntnis zu warten, anstatt zu versuchen, angestrengt nachzudenken und irgendwo drauf zu kommen. Und ich versuche, durch Wachsamkeit zu erkennen, wenn sich mein Fleisch regt. Wenn ich merke, jetzt versuche ich durch von Stolz getrieben, so ein extrinsischer Motivator, jetzt irgendwas zu machen, dann weiß ich, ich muss da einfach nur einen Riegel vorhauen. Ich darf das kreuzigen. Ich sage, nein, ich will davon nichts wissen. Und das ist die zweite wichtige Erkenntnis für mich. Ich habe gelernt, sein Fleisch zu kreuzigen, dem zu sterben und mich in Gottes neue Ordnung einzuordnen. Das ist nichts, wo ich mich heute entscheide und dann ist das Fleisch gestorben, es ist weg. Dieses Wesen ist vergangen für immer. Nein, das ist was, das ist eine tägliche Haltung, die ich pflegen muss. Und so möchte ich die Predigt zusammenfassen. Als Gläubige müssen wir erkennen, dass unser Fleisch unverbesserlich ist und dass Gott dafür keine Zukunft hat. Wir müssen es erkennen, sodass wir bereit sind, uns völlig von unserem Fleisch abzugrenzen und uns völlig und vollkommen Gottes Führung durch seinen Geist unterzuordnen. Selbst durch gute Werke, geschweige denn von den schlechten Werken unseres Fleisches, können wir Gottes Maßstab nicht erfüllen. Deswegen müssen wir uns von dieser Täuschung, der wir so leicht aufsetzen, obwohl wir es eigentlich wissen, aber im Alltag viel Trubel, geht es manchmal unter. Einzig der Wandel im Geist ermöglicht es uns, Gottes Werke zu tun, wenn wir auf ihn hören. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du ein wunderbarer Gott bist, der uns deinen Willen zeigt, der uns führt, der uns, ja, uns nicht deine Ordnung aufzwingt, sondern uns auch immer wieder fallen lässt, wenn wir nicht erkennen, dass wir im Fleisch dein Maßstab nicht erfüllen können. Dann lässt du uns immer weiter fallen und aufstehen und vergibst uns auch immer wieder, bis wir erkennen, dass wir da raus müssen. Und dann hast du die Tür für uns offen, dass wir uns deinem Geist unterordnen, den du in unseren Geist eingegossen hast. Und ich danke dir, Herr Jesus, du sagst, du bist das Licht der Welt, du bist wie die Sonne, die aufgeht. Und da ist immer noch so ein Nebel da, weil wir, auch wenn wir Vergebung der Sünden angenommen haben, erst lernen müssen, dass wir auch dieses Wesen kreuzigen müssen, täglich. Und wenn wir an dich glauben, Vater, an dein Werk, Jesus Christus, an deine Führung, Geist Gottes, dann steigt die Sonne höher und vertreibt den Nebel automatisch. Ich danke dir, Gott, dass du von uns nicht erwartest, dass wir mit unseren Sünden, mit diesen schlechten Taten, irgendwas anfangen. Du erwartest, dass wir im Glauben daran, an die Vergebung, dadurch frei werden. Und dass wir im Glauben daran, an deine Auferstehung, Jesus, dass wir dein Leben, dein geistiges Leben annehmen und darin wandeln. Ich danke dir, Gott, dass du ein guter Vater bist, dass du uns erziehst wie deine Kinder, dass du uns führst durch deinen Geist und dass du so ein guter Herr bist. Amen.